Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von jobsinthüringen.de, Ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
Ich bin heute in Steinbach-Hallenberg im tiefsten Thüringer Wald und treffe mich dort mit Kathi Wilhelm, ehemalige Biathletin, mehrfache Olympiasiegerin. Und sie betreibt hier mit dem Heimathlon ein kleines Restaurant und dort werde ich mich mit ihr über die anstehende Saison unterhalten. Sie ist ja immer noch im Weltcup-Zirkus dabei, allerdings als Fernsehexpertin. Ich spreche mit ihr über deutschen Nachwuchs, auch über das Thema Doping, welches vor allem Thüringen mit der Operation Adalas wieder erschüttert hat. Und ich freue mich sehr, dass sie sich heute Zeit genommen hat. Und natürlich geht es auch ein bisschen um ihre roten Haare. Bist du fit für die neue Saison?
Ich muss ja nicht fit sein. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mich mal einlesen. Aber ansonsten, ja, die ersten Wettkämpfe waren ja jetzt schon. Die Testrennen haben die Deutschen jetzt gemacht in Norwegen. Das verfolge ich natürlich. Und dann ja, macht man sich schon so die Gedanken, wie ich das...
Am 30. jetzt ist der erste Weltcup, ne?
Ja, genau.
Und kommen da immer so viele neue Sportler dazu, dass du dich einlesen musst?
Nee, oder? Aber man muss ja einfach auch mal gucken, wie so bei dem einen oder anderen die Saisonvorbereitung geklappt hat. Auch so international. Die großen Namen werden sicherlich auch wieder die Rolle spielen. Aber trotzdem, ich meine, gerade Foucault hatte denn nur letztes Jahr ein bisschen eine schlechte Phase. Da ist halt auch mal interessant, wie er damit jetzt klargekommen ist und was er vielleicht anders gemacht hat oder wie auch immer. Aber ansonsten nicht wegen neuen Namen. Das international sieht man die neuen Namen dann sowieso erst, wenn sie in Aktion treten. Aber so im deutschen Team muss man ja auch gucken, wie es bei jedem so lief und was er vielleicht für Wehwehchen hatte oder auch nicht. Und,
ja. Aber schlechte Phasen gehören ja dazu.
Ja.
Die hattest du ja während deiner Karriere auch.
Ich finde... Die, soll ich das Ding aus?
Nö, ja. Gut. Okay. Wie kommt man denn raus?
Wie kommt man da raus? Wichtig ist, dass man guckt, was könnte der Grund gewesen sein? Warum läuft es gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle? Und und dann muss man sich halt irgendwie neu motivieren. Am besten mit ein paar neuen Aufgaben oder Zielen. Also wenn ich jetzt eine schlechte Phase hatte, dann ist, glaube ich, erstmal nicht so wichtig zu sagen, okay, ich will bei den nächsten Olympischen Spielen in 3 Jahren wieder eine Medaille holen. Da geht es eigentlich erstmal darum, irgendwie früh wieder aufzustehen und Bock zu haben, weiterzumachen und wieder Spaß am Training zu haben. Und das fällt dann ja meistens nicht so leicht, wenn es nicht gut läuft. Und deswegen ist gut, einfach so ein paar Veränderungen zu machen.
Gib mal ein Beispiel, wie hast du dich da motiviert?
Ja, das kommt immer drauf an.
Also gerade bei so einem Wetter wie jetzt.
Wenn es so ein Wetter, dann ist es halt, ja, das ist immer nicht so schön natürlich, aber es hilft da tatsächlich ein Trainingspartner natürlich, wenn man jetzt vielleicht nicht alleine raus muss, sondern jemand anderes. Aber ab einem bestimmten Alter und wo der Erfolg eben da war und man seine Ansprüche noch ein bisschen höher schraubt, konnte ich mich tatsächlich auch bei so Wetter ganz gut überwinden, weil du weißt, es ist ja auch nur eine bestimmte Zeit. Es sind 2 Stunden, 2,5 Stunden und danach kannst du rein zum Duschen. Und ich kenne eben auch das Gefühl, das ist, glaube ich, eben auch gut zu wissen, wie gut man sich danach fühlt, wenn man sich überwunden hat, bei so einem Wetter rauszugehen. Und ich wusste auch, für was es gut ist. Das ist natürlich so eine Sache, wenn du einmal auf so einem Podium standest bei einer WM oder Olympia, dann weißt du eben, dass sich das auch lohnt und dass es eben dazugehört. Und ansonsten, wenn so große Tiefs, habe ich ja dann doch eher mit größeren Veränderungen meistens mich beholfen. Ich bin ja mal von Thüringen nach Bayern gewechselt, um einfach da ein bisschen frischen Wind reinzubringen oder auch mal
Hat hier Trainer, nicht so viele gefreut, ne?
Hat nicht so viele gefreut, ja, aber so ist das. Das hat mich aber zusätzlich angetrieben, weil ich wusste schon, warum und ich hatte meinen Plan. Und ich glaube, ich habe auch gezeigt, dass es der richtige Weg war. Und ich habe das ja nicht gemacht, um andere zu ärgern, ne? Und klar sind da manche vielleicht persönlich beleidigt, aber Ich bin ja auch nie, ich habe mich immer als Thüringer gesehen. Ich bin auch für Thüringen weiter gestartet, obwohl das ja bei unserem Sport sowieso, wir haben einmal im Jahr TSV oder BSV hinter unserem Namen stehen. Ansonsten steht da Germany.
Bei der deutschen Meisterschaft.
Genau, das ist nur bei der deutschen Meisterschaft. Und ansonsten muss jeder sehen, wo er hingehört. Und ich glaube, ich habe das nicht vergessen. Das hat man ja wahrscheinlich dann auch festgestellt, als ich nach meiner Karriere wieder zurück nach Thüringen gekommen bin. Und hier bin ich halt zu Hause und hier fühle ich mich wohl. Und ja, aber so ein Schritt war damals wirklich wichtig, weil das einfach ein bisschen von dieser Routine mich rausgebracht hat und mich wieder ein bisschen, ich musste mich neu organisieren und das war gut damals.
Also auch ein bisschen Aufgaben für den Geist.
Ja, neu organisieren, aber auch den Tagesablauf anders strukturieren. Ne? Früher war das mit Oberhof alles so klar. Ich bin früh nach Oberhof gefahren, meine Trainingsgruppe dort gehabt, so erste Trainingseinheit, Haken dran, gemütlich dann zum Mittagessen gegangen bei der Bundeswehr, Schläfchen gemacht, womöglich noch im Zimmer, war ja alles vor Ort. Dann Nachmittagseinheit eigentlich auch wieder rausgefallen, fast auf die Strecke und wieder mit der Trainingsgruppe. Und so ein, das war so ein Rundum-Sorglos-Paket. Und also für mich ging das eine Zeit lang, aber dann brauchte ich ein bisschen mehr, dass ich mich mehr kümmern muss um das Ganze und auch um Qualität zu erhöhen im Training, also überhaupt.
Aber für den Anfang der Karriere ist das wahrscheinlich nicht so schlecht.
Für den Anfang der Karriere ist das sicherlich gut, auch so an die Hand genommen zu werden, sozusagen vom Trainer, täglich auch eine Trainingsgruppe um sich rum zu haben. Aber eben dann, damals, 2004 war das ja bei mir, brauchte ich ein bisschen was anderes. Und neu organisieren und war einfach ja, mehr Verantwortung für das zu übernehmen. Ne? Weil ich wollte ja den Erfolg haben und deswegen muss ich auch ein bisschen was tun. Und als Athlet weiß man ja auch, sollte man eigentlich auch wissen, was gut für einen ist und sollte das auch versuchen, so ein bisschen mit reinzubringen ins Training. Und das ist mir dann da, glaube ich, ganz gut gelungen.
Wenn du jetzt auf die Deutschen guckst, wie schätzt du die Entwicklung da ein? Also ein paar Sorgenkinder gibt es da ja, ne? Also auch in der Breite jetzt.
In der Breite? So ganz unten oder jetzt schon im Weltcup-Team?
Naja, man muss ja irgendwie unten auch die Gründe suchen, warum es oben nicht mehr so richtig funktioniert. Also wenn man jetzt nach Oberhof schaut, da sind jetzt auch nicht mehr so viele da. Ne?
Nee, das gucke ich auch ein bisschen mit Angst, beobachte ich das. Aber da fehlt mir natürlich auch so ein bisschen der Einblick komplett im Nachwuchsbereich. Ich mache zwar einmal im Jahr dieses Nachwuchscamp, wo ich junge Biathleten, aber aus ganz Deutschland dann eben nach Oberhof einlade, mit dem ein verlängertes Wochenende mache. Und da lege ich natürlich schon, gucke ich ganz besonders natürlich auf die Thüringer und freut mich auch, wenn ich die dann auch ein paar Jahre später immer noch bei Junioren-Weltmeisterschaften oder so entdecke, wie eben Juliane Frühwirt jetzt die letzten Jahre. Aber es ist natürlich nicht die Breite da, die es vielleicht auch noch zu meiner Zeit war. Ist natürlich schon der Grund, wenn ich jetzt bei meinen Kindern, die ja nur beide schon ein bisschen Sport machen, also bei der Großen auf jeden Fall, bin Stadtlisten, die Große ist 8. Wenn ich da in die Stadtlisten gucke, ich meine, das sind halt von den Jahrgängen 3 Starter. Bei meiner Großen sind es noch viele, da sind es auch mal 10. Aber das sind ja keine Starterfelder. Ne? Mhm. Und da ist natürlich auch noch schwierig, aus den paar Leuten, Kindern, die Sport machen, dann eben auch was zu entwickeln, was dann eben auch das Niveau hat und auch die Begabung, das Talent, das gehört eben auch dazu und natürlich der Ehrgeiz dann, um ganz oben anzukommen. Und das ist natürlich jetzt eine andere Zeit als früher. Und da hat vielleicht auch einfach die Sportart oder der Wintersport ist sicherlich auch nicht so in den Köpfen drin, auch hier, selbst hier in der Region, wie jetzt zum Beispiel Fußball oder so, die haben nach wie vor Zulauf, aber die Wintersportvereine müssen, glaube ich, da ganz schön ackern. Vielleicht auch geht da auch zu wenig, weil vielleicht auch, nicht nur vielleicht, weil einfach auch die Trainersituation nicht mehr die ist, die früher mal war. Und im Fußball finden sich da wahrscheinlich doch immer noch irgendwie Papas, die eh gern kicken und dann werden sie eben auch Trainer. Ja, und da fängt es
an. Man hört ja immer, dass es weniger Kinder gibt, aber...
ja, gab es auch eine Phase. Bei uns geht es aber jetzt wieder bergauf.
Der Konkurrenzkampf, der ist ja, glaube ich, immer da. Schon immer da gewesen zwischen den Sportarten auch. Hat sich in der Talentesichtung was geändert hier auch?
Ist sicherlich auch nicht mehr so, wie das früher war. Bei uns im Kindergarten, die arbeiten zwar mit einem Verein zusammen und da gehen die Kinder dann eben auch regelmäßig mit einem Trainer, also haben die da auch eine Sportstunde. Und da werden sicherlich auch, da wird sicherlich auch der ein oder andere auch mal angesprochen und mit rübergenommen zum richtigen Training dann. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch die Akzeptanz der Eltern nicht mehr so gegeben. Die, also was ich von meinem Heimatverein, von Zellamelis dann eben höre, viele Eltern schicken ihre Kinder gerne in der Woche zum Training. Sind sie auch unter, ne? Erstmal so ein bisschen. Aber am Wochenende zum Wettkampf, nee, also da haben wir jetzt keine Zeit, weil das ist jetzt Familie und Familienzeit und man ist ja schön, dass es dass so Familienzeit Priorität hat, aber für die Entwicklung und für die Kinder, die Sport machen, die wollen auch einen Wettkampf machen. Also das kommt irgendwann, dass die auch mal sich messen wollen.
Aber dann könnte es ja sein, dass der Leistungssport dann Akzeptanz verloren hat, ne? Also Sport ja, aber...
Wahrscheinlich schon. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also bei mir jetzt nicht. Aber kann natürlich sein, dass das auch ein Grund ist. Aber in dem Alter möchte ich das ja noch gar nicht als Leistungssport bezeichnen. Und auch nicht,
da muss Spaß machen,
auch nicht unbedingt, dass jetzt jede Eltern... Die ihre Kinder zum Sport schicken, der Meinung sind, dass das dann ein Olympiasieger wird. Also ich hoffe nicht, weil das soll jetzt nicht der Ansporn sein. Klar, brauchst du ein Ziel und aber trotzdem, die Kinder, die bewegen sich gern, die haben Spaß zusammen was zu machen und dann wollen die sich auch messen. Also das passiert einfach. Und dann ist irgendwie blöd, wenn sie dann nicht zum Wettkampf dürfen.
Hast du denn gedacht, dass du Olympiasiegerin wirst? Oder war das dein Ziel?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch schon immer überlegt, wenn so andere dann so sagen, ich habe damals mit so und so, als ich so und so alt war, gesagt, ich will Olympiasiegerin werden. Ich weiß es nicht. Ich habe mir Olympia angeguckt und ich habe tatsächlich auch, fand es auch cool, als Frank Luck damals empfangen wurde nach einer Weltmeisterschaft oder so und bin da auch mit in Oberhof gewesen oder... Von Frank-Peter Rötsch hatte ich sogar ein Poster, aber einfach nur, weil der war halt Olympiasieger und da gab es halt ein Poster und da habe ich gedacht, ja cool, dann habe ich auch noch mal ein Poster von so erfolgreichen Sportlern. Aber ich habe, glaube ich, nie gesagt, das will ich erreichen, sondern ich habe das immer so, irgendwie, ich wollte halt die Beste sein und ich wollte halt irgendwie da aufs Podest laufen und ich wollte für das, was ich gemacht habe und eben auch Anerkennung oder was erreichen. Und das ist ja irgendwie dann, wenn du eben auf dem Podium stehst, vielleicht eine Medaille um den Hals hängen hast oder einen Pokal bekommst oder so. Oder einfach so zufrieden sein mit seiner Leistung. Und ich meine, sicherlich war dann auch irgendwann gesagt, okay, wenn jetzt halt der Höhepunkt nur mal Olympia ist, dann möchte ich eben auch so eine blöde olympische Medaille haben. Aber ich habe immer gesagt, so Gold wollte ich immer gar nicht sagen, dass das mein Ziel ist, weil ich finde, das sind auch so... zu so Nuancen, das ist so auch Glück dann, ob es Gold oder Bronze wird. Also ich finde, eine Medaille bei den Olympischen Spielen ist irgendwie schon sowieso was ganz Großes und ja, und dass es dann halt zu Gold reicht, das ist dann halt immer mal, glaube ich...
Ist ja auch nur alle 4 Jahre, ne? Ja, Weltmeister kannst du ja jedes Jahr werden.
Genau, bei uns sowieso, das ist eh ein bisschen inflationär.
Findest du?
Ja. Ja, es verliert so ein bisschen... Den Reiz oder auch die Anerkennung nach außen oder auch in den Medien.
Ist der Gesamtweltcup dann mehr wert? Den hast du auch einmal gewonnen.
Habe ich auch einmal gewonnen, ja. Mhm. Ja, irgendwie schon. Obwohl, das ist immer die Frage, ne? Der erste Weltmeistertitel ist natürlich auch besonders viel wert. Oder damals die Weltmeisterschaft in Pyeongchang, wo ich 4 Medaillen gewinnen konnte, ne? Und so. Das hat schon seinen Stellenwert. Aber trotzdem, ich glaube, so eine WM, die vielleicht nur alle 2 Jahre ist, gewinnt erstmal an Aufmerksamkeit auch und auch an Wichtigkeit auch für die Sportler, aber eben auch für alle drumherum. Und ich bin ja jetzt auch bei Medien und beim Fernsehen, wenn man eben sieht, eine WM bei Nordischen, die wird natürlich viel höher gehangen, auch von der ganzen Berichterstattung und den Geschichten drumherum. da passiert im Biathlon, das ist das Gleiche wie bei einem Weltcup. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Auch für die Sportler in dem Moment.
Okay, ich weiß, was
oder auch
meinst.
So Siegerehrungen. Ja, ein paar Fernsehstationen, die haben es vielleicht nicht so, haben es da vielleicht leichter. So die Skandinavier, die machen dann eben auch ein fettes Studio zur Siegerehrung. Und dann kommen die Sportler nach der Siegerehrung nochmal zu einem Live-Studio-Interview. Gut, die Frage ist natürlich, ob das die deutschen Sportler eigentlich alles noch haben wollen würden, weil da sie ja doch schon viel um die Ohren haben. Aber ich fände es irgendwie schön, wenn nochmal so das auch als Highlight auch so rüberkommt.
Aber es ist schon eine beachtliche Fernsehpräsenz, muss man sagen.
Ja, natürlich, schon. Aber Sport, es ist jetzt, wir haben eben auch einen hohen Standard, was Weltcup schon angeht. Und dadurch passiert jetzt zur WM jetzt nicht viel mehr bei uns.
War denn der Olympiasieg auch dein, wenn du jetzt so zurückblickst, auch so dein Erfolg, über den du oder auf den du am meisten stolz bist? Oder ist das eher was Kleineres nach einer Durststrecke? Oder
was,
Olympiasieg?
Ja, der Olympiasieg,
der dritte
Olympiasieg war es. So Turin, die Spiele waren schon toll für mich. Ich meine, ich durfte Fahnenträgerin sein, schon zur Eröffnung. Ich meine, das ist zum Beispiel sowas, das habe ich mir beim Fernsehen angeguckt und fand das irgendwie cool, wenn da einer vorne wegläuft und wieso darf der jetzt die Fahne tragen und die anderen eben nicht und was macht den Unterschied zwischen denen und den anderen aus und dann durfte ich das eben 2006 sein und das fand ich schon cool.
Gibt es ein richtiges Battle? Wenn du jetzt so sagst, warum?
Ja,
gibt es immer mehrere Kandidaten? Ist dann irgendjemand sehr sauer?
Nee, es ist... Damals war das, wurde eben vom DOSB das geguckt, wer in Frage käme. Und ich bin eben gefragt worden, ob ich das machen möchte. Weiß nicht, ob andere schon alle vorher abgesagt hatten, aber ist mir eigentlich egal. Ich habe zugesagt und ich fand es cool, weil ich das schon als Anerkennung gesehen habe und als Auszeichnung in dem Moment. Da.
Ist sie denn schwer, die Fahne?
Nein, ist nicht schwer. Ist ganz leicht, aber ich habe, man hat
ich stelle mir dann immer so vor, kurz vor einem Wettkampf, musst du dann da bei diesen Eröffnungen, musst du dann immer noch diese Runde laufen.
Ja, das
oder
fand mein Trainer irgendwie auch nicht so toll, als ich gesagt habe,
Und dann musst du auch noch die Fahne schleppen und dann brauchst du am nächsten Tag eine ruhige Hand bis
Schießen. Nein, die Fahne ist nicht schwer. Und man hat das auch wirklich gut vorbereitet. Also wir haben ja oben in den Bergen gewohnt und Turin war ja schon eine Stunde Fahrt fast weg. Aber ich bin eben dahin gefahren, bin auch mit reingelaufen, brauchte aber nicht, mich noch stundenlang dann zur Eröffnung zu stellen. Also ich habe zum Beispiel den Rest der Eröffnung oder das Ende der Eröffnung schon wieder im Olympischen Dorf angeguckt. Also ich hatte dann auch ein eigenes Fahrzeug, was mich wieder zurück in die Berge gebracht hat.
War der nächsten Tag gleich Wettkampf?
Nee, eben nicht. Also dann hätte ich es mir vielleicht auch überlegt. Zumal es ja mit dem Einzel angefangen hat, habe ich ja immer nicht so gemacht, die Wettkämpfe. Und von daher... war das völlig in Ordnung und und ich glaube zwei Tage später oder sogar zwei Tage später war das erste Rennen und wie gesagt das Einzel und dann erst nochmal zwei Tage später oder so der Sprint, wo ich eigentlich die meisten Hoffnungen hatte. War zwar dann aber nur der siebte Platz, dann musste ich halt nochmal einen Tag länger warten und dann kam eben die Medaille und der Olympiasieg erst zum Verfolger. Aber manchmal dauert es halt ein bisschen. Aber das war schon schön, weil meine Eltern waren eben auch mit da.
Das heißt, du warst im Sprint siebte und dann in der Verfolgung?
In der Verfolgung, dann habe ich dann gewonnen. Und es war, in Turin hat es auch ständig geschneit und deswegen hatten wir auch ein bisschen Pech beim Sprintrennen. Weil während des Rennens hat dann aufgehört zu schneien und dadurch waren die ein bisschen weiter hinten gelaufen sind. Also ich habe es in meiner letzten Runde schon gemerkt, dass es deutlich schneller wurde. Hat man halt Pech, ist halt nur mal Outdoor-Sport, ne? Das passiert.
Das heißt, dein Ski war besser?
Nee, es ist halt schneller geworden, weil es aufgehört hat zu schneien.
Ach so, okay.
Und dann wird natürlich die Spur schneller. Je mehr dann drüber laufen und dann nicht neuer Schnee reinkommt, wird es fester, glasiger, war so sehr feuchter Schnee. Ja, und da wurde es dann hinten raus eben schneller. Also irgendwann eine bestimmte Phase, wo eben auch die Medaillen gewonnen wurden. Das kann halt passieren. Und beim Folgungsrennen hat es eben wieder richtig viel geschneit, aber eben die ganze Zeit. Und dann ist es ja auch egal, weil alle haben ja die gleichen Bedingungen, läuft ja hintereinander her. Und beim ersten Schießen war ich schon dran an den Führenden und nach dem ersten Schießen war ich bereits vorne und habe das dann auch nicht mehr abgegeben. Und dann ist es natürlich auch ein besonders schöner Sieg, wenn du dann auch wirklich, also ich hatte auf der letzten Runde auch null Stress, über eine Minute Vorsprung, ne, da kann man das schon mal genießen. Und dann kriegt man auch so mit, was einem die Leute dann unterwegs zurufen. Und dann hat es sogar aufgehört zu schneien. Und unser Wissenschaftler meinte dann, oh, jetzt kommt für dich sogar noch die Sonne raus. Und
du hast ja auch ganz gute Kontakte zur Skitechnik immer gehabt, oder?
Ja, damals auch schon. Tatsächlich habe ich damals auch schon die Ski von meinem Freund wachsen lassen. Also da war damals auch schon, ja, das war dann, wir waren dann mal schon ein sportliches und auch ein privates Team oder ein, ja, genau.
Und hast du da vollstes Vertrauen gehabt oder hast du ihm auch gesagt, irgendwie?
Naja, Vertrauen hatte ich schon, aber klar habe ich ihm auch gesagt, wenn es nicht läuft. Aber das ist auch wichtig. Aber ich fand eben, dass ich bei ihm teilweise ernster genommen worden oder dass halt mein Gefühl mehr Beachtung fand, als vielleicht in einer Mannschaft, wo viele in der Lage sind, eine Medaille zu gewinnen. Da ist dann so ein schlechter Ski von einer Pech gehabt halt. Das ist dann Einzelschicksal, möchte ich mal behaupten. Und wenn du aber in einem Team die Betreuung kriegst, wo du eigentlich fast die Einzige bist, die in der Lage ist, eine Medaille zu gewinnen, bist du natürlich, ist das Augenmerk natürlich viel höher. Und wenn gerade auch noch eine Person dabei ist, die eben da auch vielleicht noch ein bisschen privates Interesse hat, dass die Freundin eben auch dann einen guten Ski hat.
Klingt das, ja, ein bisschen nach bevorzugter
Behandlung. Das hat auch wirklich gut funktioniert, aber ich habe
Kam der Vorwurf mal auch von anderen?
Nein, gar nicht, weil die Amerikaner waren ja, gerade die Frauen damals, waren ja überhaupt nicht in der Lage, in Richtung Platz 10 oder so nur zu laufen. Also die fanden das eher schon cool, wenn eine erfolgreiche Athletin sich von ihnen in ihrem Team die Ski wachsen lässt und haben das eher als Ansporn, als Motivation gesehen, eben da auch so ein bisschen mich einfach auch mal zu sehen. Und wir haben auch Trainingslager zusammen gemacht, also weil ich da auch immer ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen bin und habe da mich da auch ganz offiziell in das amerikanische Team eingekauft und habe eben auch meine Auflagen gehabt, was ich bekomme und was nicht und wie die Zeit eben auch also ich war da ganz normales Mitglied dann, was die Skipräparation anging. Und der Andi hatte so ein bisschen Freiraum in der Vorbereitung, wo er eben auch mit mir mal zu einem Trainingslager fahren konnte. Und wo die Amis eben noch nicht selber Trainingslager hatten oder so.
Oder ist man auch viel unterwegs, oder?
Ja, ich war schon viel unterwegs. Nee, ich meine, aber
du ja sowieso,
aber auch die Techniker. Ja, ja, aber das geht ja eigentlich ein bisschen später los. Die müssen ja eigentlich erst im November los. Oder gut, die gehen auch mal im Sommer auf den Gletscher. Oder jetzt mit den Skihallen, die es halt gibt. Gut, wir haben ja nur in Oberhof eine. Dadurch muss er jetzt vielleicht nicht so oft wegfahren, aber ihnen reicht dann auch meistens nicht die in Oberhof, dann wird eben auch nochmal nach Schweden in die Skihalle gefahren, weil da auch wieder der Schnee anders ist, die Zusammensetzung und der Schnee halt generell. Und ja, klar sind die dann auch unterwegs, aber
ist halt du hast so. Eben in Erinnerung an deinen Turin-Sieg so also total gestrahlt. Also ich kenne das auch noch, dass man die Erfolgserlebnisse im Sport, die lösen Dinge aus, die man schwer irgendwie im normalen Leben nochmal, also diese Euphorie und diese Erleichterung, dass sich alles gelohnt hat, so die Strapazen. Hast du das danach nochmal in irgendeiner Art und Weise so gespürt? Oder?
Im normalen Leben? Nee, wahrscheinlich nicht. Also sicherlich.
Ich glaube, dass Ereignisse, man das als normaler Mensch gar nicht so richtig nachvollziehen kann.
Wahrscheinlich, weil also mir ist ja zum Beispiel auch erst aufgefallen, welche psychische Anspannung und Belastung, nicht nur das physische, dass man sich da, weiß nicht wie viele Kilometer und wie viele Stunden da im Jahr damit beschäftigt und absolviert, aber dieses auch vom Kopf her, diese lange Phase, nicht zu wissen, für was es reichen wird, bevor die Weltcups losgehen und eigentlich nur zu trainieren. Und also wie schlimm das eigentlich ist, habe ich erst gemerkt, als ich es nicht mehr hatte. Als ich so mal im November dachte so, hoch, ich muss mir gerade gar nicht Gedanken machen, habe ich alles geschafft und wie wird es wohl werden und so. Und das ist schon so eine Phase. Also, und deswegen ist es eben auch so toll, wenn es dann aufgeht, ne? Wenn du dann die Erfolge feiern konntest, die dir vorgenommen hast. Und dieser Druck abfällt von dir, weil ich meine, es wird sofort irgendwie schlecht geschrieben, wenn man mal ein schlechtes Rennen macht oder vielleicht der Meinung, manche Leute der Meinung sind, man hat einen Termin zu viel gemacht oder so. Und ich war ja so eine, die gerne alles irgendwie unter einen Hut bringen wollte. Und da bin ich bestimmt auch immer mal in meine Grenzen gestoßen. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn ich dann eben so einen Erfolg hatte und feiern konnte und auch mit meinen Wegen, die ich halt immer mal gegangen bin, ne? Auch so, wo ich mich ja noch zusätzlich unter Druck gesetzt habe, weil ich ja sicherlich das ein oder andere Mal mehr beäugt worden bin, ob das funktioniert und auch gerade damals noch, als ich mir dann auch noch neue Trainer gesucht habe. Also klar, also da eben dann am Ende zu sagen, boah, war alles richtig und ist voll aufgegangen, das ist, glaube ich, schon schwer, das nach dem Sport nochmal irgendwo zu bekommen. Also weiß ich nicht. Gut, wenn ich jetzt hier vielleicht mit dem Heimathlon jeden Tag, also hier die Leute Schlange stehen würden, die bei mir arbeiten möchten und die Leute Schlange stehen würden, die jeden Tag essen möchten, dann würde ich vielleicht wieder sagen, okay, habe alles richtig gemacht.
Also wir sitzen jetzt gerade hier im Heimathlon, das genau. Ist das Restaurant von Kathi Will in Steinbach-Hallenberg.
Und das beim zum Ab und zu mal hören, ist die Eiswürfelmaschine, die frisches Eis macht und die Autos, die vorbeifahren. Nee, also ansonsten, klar, ich meine, ich habe zwei super tolle Kinder, die mir viel Freude machen und das, da war ich natürlich auch glücklich, als das auch alles gleich funktioniert hat. Ne? Ich meine, ich habe mit dem Sport aufgehört und war im zweiten Jahr bereits bin ich Mama geworden im zweiten Jahr danach und auch, also das lief schon auch so ganz gut, wie ich mir das eben auch fast nicht besser wünschen konnte.
Meinst du aufgehört 2011?
2010.
2010.
Mhm. 2010 und
ach ja, 2010, 2011 war dann die erste
Saison Expertin. Als Expertin und 2011 war ich dann, ist eben schon Lotta im November geboren und ja, und dann hat das ja auch gut funktioniert. Ich meine, die habe ich ja auch mitgenommen und bin da weiterhin, also voll als Expertin unterwegs gewesen.
Wie machst du das jetzt, wenn du unterwegs bist?
Jetzt, dadurch, dass ich mich ja mit der Lena auch reinteile, also wir wechseln uns ja ab bei der ARD, dann sind das nur noch 3 oder 4 Einsätze dieses Jahr. Und das ist echt überschaubar. Und wir wohnen bei meinen Eltern mit im Haus und da ist dann
ach so, okay.
Die Betreuung und die Übergabe relativ unkompliziert und alles andere würde auch nicht funktionieren für mich jetzt auch. Auch jetzt nur, wenn ich hier zu Hause bin. Eben mal schnell ins Restaurant runter oder auch so Termine. Da brauche ich schon jemanden da.
Da kenne ich deine Kinder jetzt aus dem Fernsehen als Expertin, aber gar nicht als Sportlerin.
Nee, ist ja auch lustig, ne? Gar nicht als Sportlerin, aber
oder habt ihr euch mal Filme angeguckt oder so?
Nee, also sie haben es eigentlich nur durch Zufall gesehen. Gut, wenn sie vielleicht mal länger auch mal Biathlon angucken würden, kommt ja auch ab und zu vielleicht nochmal so ein kleiner Film über mich aus meiner aktiven Zeit vielleicht, aber die gucken ja immer gar nicht, das interessiert die noch nicht. Hauptsache einmal die Mama gesehen, okay, dann können wir jetzt ja umschalten. Und ansonsten hab ich immer so ein, ich halte ja Vorträge bei Unternehmen oder auch bei meinem Camp vor den Sportlern, vor den Jungen, wo ich denen ein bisschen von mir erzähle und über meine Karriere, über meinen Weg. Und da ist so ein kleiner Film dabei über so ein paar Karriere-Highlights. Mhm. Und da hat mich mein Kind tatsächlich das erste Mal, glaube ich, in Aktion gesehen und auch beim Gewinnen und mit Medaille. Und meine Medaillen liegen jetzt auch zu Hause nicht so rum, dass die da jeder gleich als erstes sieht. So ein paar, so Gesamtweltcup-Pokal, der steht da im Flur rum. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so präsent jeden Tag. Und deswegen ist mir das selber gar nicht erst in dem Moment bewusst geworden, als die Lotta das gesehen hat und geguckt hat, weil ich gedacht habe, okay, das stimmt, die hat mich eigentlich noch nicht wirklich als Sportlerin gesehen.
Wir wissen gar nicht, was da für eine Granate als Mama haben.
Ja, gut, ich meine, das können die jetzt sowieso nicht einordnen, was das bedeutet.
Das stimmt.
Die ist natürlich damit, oder die sind beide damit groß geworden, dass mich die Leute halt anquatschen und ein Bild mit mir machen wollen und ich dann so Bilder von mir dabei habe und da drauf schreibe und so. Und da wollte Lotta relativ schnell auch immer mit drauf schreiben.
Geht dir das manchmal auf die Nerven mit den Bildern? Ich meine, du könntest ja ein ganz einfaches Ding machen, ne?
Echt?
Die Haare nicht mehr rot.
Meine Haare, ja, ja, genau. Nee, also ich habe die jetzt nicht mehr rot, ich habe die jetzt nicht immer noch rot, damit die Leute mich ansprechen, weil ich das brauche, sondern ich sehe das echt positiv, wenn die Leute mich noch anquatschen, weil es kommen auch immer so voll emotionale Momente für den einen oder anderen, wo sie dann sagen, oh, du warst mein Jugendidol. Ich finde das zwar immer dann ein bisschen erschreckend, wenn er sagt, ich war sein Jugendidol oder so.
Man wird dann älter.
Ja, ne? Genau. Dann kriegt man wieder mit, wie viele Jahre das schon her ist. Aber ich finde das schon cool, weil es gibt wirklich oft Leute, die sich dann so bedanken für die Zeit, die ich ihnen gegeben habe und die sie mit meiner aktiven Zeit eben verbinden. Und das finde ich schon toll. Und das macht mich dann auch stolz. Also da bin ich jetzt nicht bescheiden. Und also da freue ich mich schon drüber. Und deswegen stört mich das auch nicht. Es ist ja nicht so, dass die Leute mich da ständig in Beschlag nehmen und so. Das ist, ich kann ganz normal durch Städte gehen und einkaufen gehen und da völlig unbehelligt sein. Vielleicht spürt man den einen oder anderen Blick. Und solange du den nicht unbedingt erwiderst, trauen sich die wenigsten eigentlich einen anzuquatschen. Mhm. Gut, das macht einen vielleicht auch wieder ein bisschen unnahbar in dem Moment, aber okay, ich warte jetzt nicht drauf, deswegen.
Guck mal, hier in deinem Restaurant hast du gar nichts irgendwie, was
auch. Doch, da hinten.
So ein paar Bilder, ne? Aber
ein paar Bilder von mir.
Ich hätte gedacht, hier hängt mal eine Medaille oder ein Pokal.
Nein, das wollte ich ja nicht. Ich wollte nicht, dass das hier jetzt ein Altar und ein Wallfahrtsort wird.
Oder ein Schießstand.
Da oben ist ein paar Schießscheiben, ein paar Schießbilder von mir liegen da so rum. Mhm. Aber ich wollte das ja nicht.
Also nicht ausschlachten fürs Geschäft.
Nee.
Könnte ja gut sein fürs Geschäft.
Ja, nein, will ich ja nicht. Ich will ja die Leute mit dem Essen und mit dem Angebot hier begeistern. Und klar ist die Idee gewesen, der Erstkontakt oder die erste Aufmerksamkeit sollte schon mein Name sein oder darf sicherlich gerne mein Name sein. Und dass die Leute einfach mal gucken wollen. Aber dann sollen sie eben wiederkommen, weil es ihnen so gut geschmeckt hat. Und nicht, weil der Nächste. Also sie sollen eben auch wiederkommen. Die brauchen jetzt nicht nur einmal herzukommen, um alles gesehen zu haben und dann überall Bilder machen und wieder nach Hause gehen, sondern die sollen ja hier essen und denen soll es hier gefallen. Und das ist jetzt mein Anspruch. Und deswegen,
kann man hier Biathlon gucken? Ist da irgendwo im Fernsehen?
Nein, man kann hier nicht Biathlon gucken.
So Sportsbar-mäßig oder so?
Nee. Nein, das ist da ist die GEMA zu teuer, um hier Live-Veranstaltungen für 10 oder 20 Zuschauer zu organisieren.
Ne? Gut, das hängt ja alles noch mit dran, ja. Mhm. Bereust du es ein bisschen, dass du dich auf Gastro eingelassen hast? Oder?
Ach, die.
Das war jetzt nur so ein kleines Ding, aber da hängt ja, glaube ich, ziemlich viel dran. Ne?
Also Gastro ist auch nicht einfach. Also ich hätte es ruhiger haben können in meinen letzten 5 Jahren, durchaus.
Mhm. Aber?
Aber, ja, ich bin natürlich da ehrgeizig und hab Durchhaltevermögen. Also das habe ich ja nur im Sport bewiesen. Aber es ist nicht einfach. Es ist.
Wie oft bist du selbst hier?
Das kann man jetzt schlecht sagen. Mhm. Es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie ich gebraucht werde. Und selbst wenn ich jetzt nicht gebraucht werden würde, muss man sich ja trotzdem sehen lassen und muss mal gucken, dass das alles läuft mit den Mitarbeitern und so. Weil man sollte, also sie haben schon viel freie Hand, also ich glaube, das macht auch unser Lokal aus, dass die jetzt nicht von mir gegängelt werden, aber auch einfach, weil ich natürlich auch nicht das Wissen habe und die Erfahrung, aber gut, in halb fünf Jahren habe ich schon ein bisschen was gelernt, glaube ich. Aber auch gerade in der Küche dürfen sie schon recht gut sich austoben und dürfen da auch gescheit kochen.
Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen? Oh, gerade haben wir eine brutal leckere Waldpilzsuppe.
Nee, dein ganz persönliches
Lieblingsessen. Mein ganz persönliches Lieblingsessen? Oh, ich koche total gerne und Und eigentlich eher so ein bisschen, auch so Curries und sowas koche ich total gerne. Deswegen habe ich schon.
Also ich habe was ganz Einfaches, nämlich durch meine Oma. Das ist eher so ein, ja, man würde sagen, glaube ich, arme Leute essen, so von Bauern. Einfach nur Pellkartoffeln
und Quark.
Saure Sahne.
Saure Sahne.
Also nicht Quark. Aha. Und Schmand geht auch nicht. Es muss saure Sahne sein. Aha. Dann ein bisschen Milch mit rein, dass es noch ein bisschen flüssiger wird. Ein bisschen Sonnenblumenöl.
Okay.
Nur gesalzen, auch sonst keine Gewürze. Und dann Zwiebeln. Wer mag halt noch Zwiebeln? Ne? Und das dann zerstampfen. Wir haben aber gesagt Matschepampe.
Ja, Matschepampe. So, so stelle ich mir das gerade vor. Genau. Aber ich
esse natürlich auch gerne anderes. Aber das ist so, man hat ja so ein, manchmal so was Emotionales, so eine emotionale Verbindung. Und das ist das Essen, was ich immer sagen würde. Ne?
Nee, aber ich kenne das tatsächlich auch ähnlich. Ich kenne das nur mit saurer Milch. Früher hat man, also wir haben tatsächlich so nach dem Gewitter war ja die Milch immer sauer. Ne? Und da haben wir eben auch Pellkartoffeln und saure Milch mit Zimt und Zucker noch dazu in die saure Milch reingemacht. Da haben wir nichts weggeworfen, ne, damals.
Ja, das war so. Ne?
Würde jetzt keiner mehr trinken, saure Milch. Um Gott.
Aber ein Curry hast du hier nicht auf der Karte, oder?
Nee, weil es soll ja schon, der gemeine Thüringer soll sich ja schon ein bisschen wiederfinden, wenn es schon auf der normalen Karte keine Klöße mit Rouladen gibt. Aber wir können das tatsächlich auch, also für Veranstaltungen oder so, wenn wir hier auch Feiern machen oder so, wenn das gewünscht wird, machen wir auch Rouladen mit Klöße, das können wir alles. Aber ansonsten soll es ja schon ein bisschen so thüringische Küche sein. Auch wir haben auch regional, beziehen wir auch unser Fleisch, gerade auch das Wild von einem Jäger hier. Und soll eben auch saisonal, also wir kochen eben auch saisonal sehr. Und deswegen ist natürlich auch relativ deftig das ein oder andere, aber auch genauso gut auch Salate, die dann auch für die halt nicht so viel Fleisch mögen, auch funktionieren. Aber wie gesagt, es ist jetzt eben nicht die ganz normale Küche, aber eben auch nicht zu fremd. Ne? Mhm. Weil das ist dann auch wieder, glaube ich, ein bisschen schwierig hier. Entweder du bist dann Italiener und dann machst du italienisches Essen. Aber
ja, hinten auch so
wir Ofen. Haben immer einen italienischen Steinofen. Steinofen, genau. Aber in dem machen wir unsere Fladen. Also wir haben ist unsere Spezialität, also eigentlich ist es so eine Mischung zur Erklärung aus Flammkuchen und Pizza. Aber eben nicht mit Tomatensauce und so weiter und so das Klassische. Und sondern eben Schmand, deswegen eher Richtung Flammkuchen. Mhm. Aber halt auch die Belege sind eben auch ein bisschen spezieller und dann eben noch alles abgeschmeckt mit einem feinen Süßchen, was wir dann eben auch noch selber machen, eben passend zu den Zutaten, die wir eben drauf liegen haben. Ne? Bei unserer hausgeräucherten Lachsforelle ist eben dann auch ein Senfbalsam dabei oder bei dem Liebling, der eben mit einem thüringischen Landkäse und dem Schinken vom Metzger aus der Struth ist. Da ist eben dann noch eine Preiselbeersoße, eben selbstgemachte oder nee, Himbeer, was haben wir gerade drauf? Also auf jeden Fall was Fruchtiges eben drauf und die Birnenspalten und so, das ist halt dann alles sehr rund und aber nichts, irgendwelche verkünstelten Sachen und irgendwelche Zutaten, die, weiß ich nicht, die keiner kennt und jeder erstmal in Lexikon gucken muss.
Voll angekommen, oder? Hier so als. Also, wie du es gerade so erzählst, kriegt man schon Hunger dabei.
Ja, Pech, wir machen mal erst um 5 auf.
War das schon immer eine Leidenschaft dann für dich auch, oder?
Nee, Essen ja.
Essen ja, Essen. Aber.
Essen und vielleicht auch kochen. Oder, ja, ich koche auch gerne, aber ich habe jetzt nicht die Ideen. Ne? Ich koche nach Kochbuch, zwar jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt hier das alles da haben, wenn ich halt mal was nicht habe, dann geht's auch mal ohne. Das eine oder andere und macht das mal ein bisschen freihand, freischnauze. Aber nee, Gastronomie eigentlich nicht. Mhm. Eher so, ich dachte halt, es fehlt hier was. Ich müsste irgendwie was machen.
Um erfolgreich zu sein im Sport, muss man ja irgendwie alles unterordnen. Ne? Man muss danach schlafen, man muss danach auch essen. Hattest du ein Problem mit dem Essen früher?
Nee.
Richtig zu essen?
Nee, eigentlich nicht. Also,
oder dann zu essen, wann man essen muss, gibt es ja auch, dass man rechtzeitig vor dem Wettkampf, nicht zu früh, nicht zu zeitig davor.
Ach, bei uns ich muss sagen, ich bin natürlich auch noch in der Zeit aktiv gewesen, wo es vielleicht noch nicht ganz so bei vielen eine große Rolle gespielt hat und wir noch da relativ mit einfachen Konzept oder so, wo man gesagt hat, okay, wir essen 3 Stunden vorm Rennen das letzte und die letzte große Mahlzeit und nach dem Rennen, klar, müssen wir versuchen, unsere Speicher relativ schnell voll zu kriegen und da haben wir dann schon auch Kohlenhydratgetränk gemacht oder auch mal Proteine und so, Aminosäuren eher eben dann schon schön aufgespalten. Aber mittlerweile wird das schon immer komplizierter und ja, sicherlich auch berechtigt. Klar, ich denke schon, dass man mit Ernährung, mit guter Ernährung, also auch im Leistungssport, da noch viel rausholen kann oder vor allen Dingen den Körper halt auch relativ oder das Regenerieren erleichtert. Ich meine, das haben wir eben auch schon versucht. Aber ich bin auch froh, dass ich in einer Sportart groß geworden bin, wo ich mich jetzt nicht irgendwie zügeln musste und wahnsinnig aufpassen musste und da Diäten einhalten musste. Also wir konnten eigentlich, oder ich habe eigentlich immer gegessen, worauf ich Bock hatte. Ich denke mal, dass man schon als Leistungssportler irgendwie so die Richtung auch so drauf hat, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht diejenige, die jetzt jeden Tag zum einen Burger braucht oder so, aber haben wir schon auch mal gemacht. Und ich bin auch jemand gewesen, die gerne Kuchen gegessen hat nach dem Rennen. Wir haben ja immer mittags Wettkampf gehabt und dann war das immer so. Danach, wenn man wieder im Hotel war, Kaffee trinken, Kuchen essen.
Ist ja auch ein bisschen was fürs Herz.
Ja, deswegen, das finde ich eben auch, das ist mir eben so wichtig, wenn ich mir so kasteien müsste und so asketisch leben müsste, weiß ich nicht.
Ob wie
ich
die Skispringer.
Ja, das ist so das Problem, weil Lotta macht ja eigentlich jetzt nordische Konvention Skispringen.
Meine große.
Das ist so das größte Problem, was ich jetzt sehe da drin. Also außer, dass ich bestimmt auch irgendwann Angst kriege, wenn die Schanzen größer werden. Aber das Essen finde ich halt echt blöd, wenn ich jetzt so dann dran denke, dass die dann irgendwie ständig auf die Waage müssen und
kommt ist die
Radsport eigentlich?
Im Radsport?
Radsport auch, oder?
Wird brutal geguckt. Einmal die Woche war Kontrolle, dann kam die Fettzange, die Hautfaltendicke, Oberarm, hier an der Seite, am Rücken und natürlich Bauch. Ja, so. Und dann wurde alles protokolliert und aufgeschrieben. Aber ich hatte da eigentlich noch nie so richtig Probleme.
Ich finde das halt auch für Mädels in so einem Alter dann auch ein bisschen gefährlich. Ne? So gerade dann irgendwie, wenn alles anfängt zu wachsen und die Hormone so und dann kriegst du jeden Tag oder einmal die Woche mindestens gezeigt, dass du zu fett wirst gerade. Und man hat ja oft im Leistungssport die Probleme mit der Magersucht und den Essstörungen und so. Und das ist schon ein Problem. Ich meine, ich bin im Langlauf groß geworden, aber es ist zum Glück jetzt auch bei uns nicht mehr so extrem gehandhabt worden. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich auf die Waage musste. Es war natürlich auch die Wendezeit. Vielleicht hat man da auch einfach dann so ein bisschen es mal schleifen lassen und das irgendwie anders gesehen. Aber als ich dann zum Biathlon gewechselt bin, hat der Trainer tatsächlich gesagt, Kadi, hier kannst du essen, weil du musst dein Gewehr auch noch mit dir rumtragen. Aber ich habe aber auch als Langläuferin gegessen, da habe ich jetzt auch nicht. Da.
Ihr müsst ja vorm Schießen aus der Belastung raus, Puls erstmal runterbringen und dann so sich total sammeln. Habt ihr das über Mentaltrainer auch zum Beispiel mit trainiert?
Nee.
Oder kannst du einfach allen, die meinetwegen einen Vortrag halten müssen oder ein Bewerbungsgespräch oder irgendwas, wie kommt man zur Ruhe?
Das ist ja das Krasse, wir kommen ja eigentlich gar nicht zur Ruhe. Wir können ja eigentlich nur
oder gedanklich jedenfalls.
Wir können ja nur mit unserem hohen Puls ruhig atmen. Das ist ja das, was wir können. Aber das liegt einfach im Ausdauertraining. Ich meine, das ist bei Radsportlern wahrscheinlich nicht anders als im Ausdauersport. Wenn du, ich konnte mich, als ich aktiv war, konnte ich mich mit 160 Puls normal unterhalten. Und das ist halt auch, wir bringen ja nicht unseren Puls runter, wir schießen ja mit einem relativ hohen Puls von 150. Und sammeln, zur Ruhe kommen. Ja, also ich habe immer vorm Schießen eigentlich so mein Ablauf gebraucht. Ich habe mich halt auf bestimmte Sachen konzentrieren müssen, die ich gedanklich abhaken muss. So, um gar nicht irgendwie so andere Gedanken aufkommen zu lassen, sondern so, okay, ich komme jetzt zum Schießstand und dann atme ich schon ruhig durch, gucke die Windfahnen an, überlege mir schon, okay, beim Anschießen war der und der Wind, dann versuche ich nochmal mir so Bilder vor die Augen zu holen, wie die Windfahnen aussahen, weil ich bin auch so ein bisschen eben eher der visuelle Typ. Und dann gucke ich eben, wie jetzt die Windfahnen dann aussehen, und dann lege ich mich hin, mache meinen Ablauf und so bin eigentlich da die ganze Zeit in dieser Abarbeitung meiner To-Do-Liste. Mhm. Und kann dann...
Das glaube ich auch besser, als wenn man so viele Gedanken kreisen lässt.
Genau. Und kann dann eben relativ gut konzentriert da eben dann auch schießen.
Aber dann ist ja das Rezept im Prinzip die Vorbereitung, ne?
Und, die Vorbereitung...
Also ja, dass man alles einstudiert und geübt hat und ja, einfach nur so gut wie möglich vorbereitet.
Genau, ich meine, man sollte ja auch so Sachen immer mal durchspielen, möglichst positiv natürlich. Also das... Ich habe keinen Mentaltrainer gehabt. Hätte ich zum Beispiel gern nochmal ausprobiert, aber ich habe dann doch aufgehört. Aber das war so eine Sache, die hätte ich gern nochmal... so die Erfahrung gemacht, wie das, was das mit mir anstellt. Aber ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, weil ich bin so jemand, die hinterfragt viel und ich will das dann auch verstehen und auch selber hundertprozentig dazustehen. Dann kann ich es auch umsetzen erst. Und so ich habe auch so ein bisschen die Angst davor gehabt, dass das eher über mich drüber gestülpt wird und ich dann irgendwie da eher schlechter bei wegkomme als ohne Mentalcoach. Und deswegen habe ich mir immer nur ein bisschen was angelesen oder halt bei dem einen oder anderen mal aufgeschnappt. Und da ging es eben auch um das Visualisieren, dass du die Abläufe abends, meinetwegen auch im Bett, durchspielst und eben vor deinem geistigen Auge eben die komplett den Schießrhythmus, selbst im richtigen Rhythmus, ablaufen lässt und die Scheibe eben dann auch fallen siehst. Und dass du dann eben mit möglichst 10, also 2x05 oder 2x0 Fehler oder 4x0 Fehlern vom Schießstand gehst und eben da deinen Wettkampf absolviert hast. Mhm. So, und das, denke ich, ist in einem... Und natürlich immer zu wissen, dass man gut vorbereitet ist. Ne? Das ist halt auch das Wichtige. Bei Wettkämpfen, wo ich wusste, dass ich eigentlich nicht fit bin und so, da kann man zwar hoffen, dass es irgendwie was passiert mit dir in der Nacht. Vielleicht wirst du ja krank, dann musst du am nächsten Tag nicht starten. Aber ansonsten, da kannst du mit Visualisierung, glaube ich, nicht viel machen.
Ja, brutaler Druck bei euch auch. Die Leistungsdichte war ja schon echt hoch. Ja. Ne? Ja, nicht die Leistungsdichte, die Wettkampfdichte, meine ich.
Ja.
Das ist ja immer wieder bestätigt. Aber das, was du eben mit dem Puls gesagt hast, erinnert mich gerade an meine Musterung. Also zu meiner Zeit gab es noch die Wehrpflicht.
Ich bin ja auch bei der Bundeswehr gewesen. Ich habe tatsächlich ja auch...
Ja, und bei der Musterung war das so, da wurde Puls genommen. Und dann sollte man Liegestütze machen, damit der Puls hochgeht. Und dann wurde nochmal Puls genommen und dann war danach mein Puls niedriger als vorher. Ach, ja. Das ist diese...
Ja, der Ausdauer halt, gell,
genau.
Athlet.
Und dann wollte der mich halt direkt zum Arzt schicken und dann habe ich aber gesagt, na, vielleicht liegt es daran, dass ich Hochleistungssport mache. Mhm. Hätten sie mir das doch mal eher gesagt, hat er. Also, ne? Ja. Das ist... ja. Aber es stimmt, da ergibt das wieder Sinn dann, dass der Puls sich beruhigt, auch in der Belastung. Und
Ja, und deswegen wird es ja bei uns eigentlich eher schwieriger, wenn du länger am Schießstand stehst oder so. Das verstehen ja die Leute auch oft nicht, die Zuschauer. Ja, jetzt hat der bei einer Staffel zum Beispiel, wo du noch 3 Nachlader hast, jetzt hat er noch 3 Nachlader und trifft trotzdem nicht. Aber da vergeht ja Zeit. Und in 10 Sekunden pro Nachlader, die du ja brauchst, geht halt so ein Puls von einem Ausdauerathleten übelst weit runter. Und wenn wir halt in so einen Bereich kommen bei 130, ab 130 wird der Puls richtig hart. Und dann überträgt er sich übelst auf die Waffe und dann ist es schwierig zu schießen. Und dann fängt dann Kopfkino an und dann geht irgendwann die Nähmaschine los und dann ist es halt...
Nähmaschine heißt es Zittern.
Die Zittern, genau. Zittern, weil auch die Muskulatur erst die ganze Zeit in Bewegung, dann ist sie ja statisch. Ne? Und das ist ja auch, funktioniert ja auch nicht, wenn du erst voll powerst und dann ewig rumstehst und dann da diese statische Haltearbeit leisten musst, dann... sagt ihr irgendwann, nee, ich muss jetzt mal ein bisschen loslegen.
Wir waren vorhin bei der Ernährung bei dem Punkt, dass man darüber relativ viel rausholen kann oder zusätzlich vielleicht noch ein paar Prozentpunkte. Hatte ich das mit der Operation Aderlass sehr bewegt? Und das ist gerade hier in Thüringen so ein...
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dass im Leistungssport nach wie vor gedopt wird, das wird sich sicher auch nicht ändern lassen. Das ist aber, es ist klar, schlimm. Aber dass halt nach wie vor oder wieder, ich weiß es nicht, Blutdoping auch wieder gemacht wird und in welcher Dreistigkeit ja auch. Also die Art und Weise finde ich halt auch echt erschreckend, ob man sich jetzt eben sicher fühlt, weil alle nur noch nach EPO und nach irgendwelchen chemischen Substanzen suchen und dass man jetzt wieder zu diesen ganz normalen, einfachen Mitteln zurückgreift und das Blut irgendwo einlagert und vielleicht noch ein bisschen anreichert und dann sich wieder zufügt. Das ist eigentlich krass. Ich meine, ich finde die Art und Weise sowieso...
Gab es ja vor ein paar Jahren in Österreich diesen
übel, großen... Übel, ja. Damals auch in Turin, zu Olympia damals, die Langläufer sind da ja überführt worden, wo sie da ihre...
Die Athleten waren in Österreich dabei, oder? Kann das sein?
Nein,
bei der Wiener Blutbank? Dachte ich.
Biathleten, ich überlege gerade.
Also auf jeden Fall sind Russen sind ja immer mal wieder hochgenommen worden. Ne?
Ja, aber ich glaube, ein österreichischer Biathlet, es ist ja nur jetzt eben
nicht
so ein
das
bisschen...
Jetzt hier.
Nee, ich... Ich bin da auch nicht so in der Materie drin, aber ich weiß halt, dass das Problem war, dass ja nur einer von den Österreichern, der eben da auch jetzt aufgeflogen ist, eben von dem gleichen Trainer trainiert wird, wo auch ein Biathlet dabei ist, aber oder Worte. Mhm. Aber der hat sich da auch von distanziert und ja, das ist halt das. Du kannst nur die Sache unterbinden, indem du die Leute erwischt und meine, die Dopingkontrolleure, die an die Dopingagentur wird immer wahrscheinlich einen Schritt hinterher sein. Mhm. Da gibt es genug. Konstrukte, die Interesse haben, damit Geld zu verdienen. Ich meine, die Pharma oder die Leute, die chemischen Mittel produzieren, können viel Geld damit verdienen und werden die Forschung weiterhin, also wird da voranschreiten, dass man da irgendwelche weiterhin eben sein Zeug los wird. Und die Sportler, es wird immer wieder Sportler geben, die auch dafür empfänglich sind, weil sie eben auch Geld verdienen wollen und sich sozial absichern wollen. Und da ist natürlich, sind natürlich so Länder, gerade wie Osteuropa mit Russland, natürlich eher empfänglich wie jetzt in Deutschland. Mhm. Und ich bin auch froh, dass es bis auf den einen Fall eben auch noch keine Deutschen bisher gegeben hat, die eben zu dem Aderlass dazugeordnet werden können. Weil ich auch einfach glaube, dass es eben auch diese soziale Absicherung, die der deutsche Sport hat, oder die deutschen Athleten, eher wenig Spielraum lassen oder auch wenig Grund geben, auf die schiefe Bahn zu kommen. Ich meine, es gibt immer welche, die irgendwie...
Das Finanzielle ist das eine, das andere ist ja wahrscheinlich einfach so das Streben nach Anerkennung.
Das Streben nach Anerkennung schon, klar, aber was du eben dafür auch opferst und oder auch für einen Weg einschlägst. Und ich meine, wir Wintersportler sind ja alle irgendwie bei Behörden und es geht ja auch gut, wir sind sozial abgesichert, wir könnten auch da irgendwie nach dem Sport sicherlich alle irgendwie unterkommen.
Normalen
und
Dienst,
so. Ja, ja, wer es will. Und da, klar gibt es immer wieder welche, die vielleicht sagen, okay, ich bin mit meinem fünften Platz nicht zufrieden. Aber wenn man jetzt bei den Österreichern sieht, die ja da auch dick drinnen im Geschäft waren, ich meine, die haben ja dann nicht mal eine Medaille gewonnen. Also ich meine, man muss trainieren, muss man schon auch. Also selbst scheinbar, wenn man dopen tut. Und das finde ich halt so krass, wenn du halt so nicht mal, ne, ich meine, so einer, der vielleicht immer Vierter oder Fünfter wird, dass dem das vielleicht leichter fällt oder dann so sagen, ey, ich will auch mal. Ne? Aber die sind ja auch noch 20. Platz oder was weiß ich wo und dann hauen sie sich noch da das fremde Blut rein oder das alte Blut von sich und dann werden sie halt 15. Mhm. Ich meine, also das ist eigentlich krank, sowas. Ja, und aber es ist natürlich schlimm, dass nun gerade auch wieder nach Thüringen dann der Weg gegangen ist und das macht natürlich auch den Sport, unseren Sport, klar, in Thüringen kommt natürlich gleich Wintersport, Hochburg und dann liegt natürlich der Verdacht dann immer gleich nahe, ja, da muss doch auch, also das geht ja gar nicht, dass da keine Wintersportler oder unsere besten Sportler mit in Verbindung gebracht werden.
Mhm.
Aber
oft gibt es ja eine Nation auch, die oder Sportler, die über längere Zeit dominieren. Man sagt ja, irgendwie trainieren ja alle. Gibt es dann wirklich diese Ausnahmetalente oder diese Nation, die dann irgendwie alles noch richtiger gemacht hat als andere Nationen über den Sommer? Da wird ja der Biathlet gemacht, denke ich.
Ja, gibt es schon. Also, und vor allen Dingen, wir haben es ja auch gesehen, auch wenn jetzt, mein Foucault ist ja nun das Paradebeispiel der letzten Jahre im Biathlon. Und letztes Jahr wusste er auch nicht, was er machen soll. Ne? Da hat er eben auch ein schlechtes Jahr gehabt. Und wenn man dann sagen, dem jetzt nachsagen würde, ja, der war die ganzen Jahre immer gedopt, dann hätte er letztes Jahr sicherlich auch einen Weg gefunden, wieder zu seiner alten Stärke zu kommen. Und da sieht man eben auch mal, wie nah da Erfolg und Misserfolg eben auch zusammenliegen und wie ratlos dann so ein Top-Athlet dann aber auch ist. Ne? Mhm. Der hat ja eigentlich dann, bis auf vielleicht zwei, drei gute, einigermaßen gute Rennen, nicht viel auf die Beine gebracht nach seinen Ansprüchen her. Ne? Und das ist eben so. Du hast natürlich Talent und weißt, hast für dich auch einen guten Weg gefunden. Aber das Problem ist eben auch, so ein Körper ist dann auch irgendwann das gewohnt. Und dann kann es eben auch passieren, dass du plötzlich nicht mehr vorankommst. Und ich meine, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Dann gab es auch mal einen Trainerwechsel, da weiß man auch nicht, ob das für ihn so gut lief. Und deswegen, es gibt klar Nationen, die aus Erfahrung vielleicht auch einfach das Know-how mitbringen, um einfach besser zu sein, aber man kann sich nicht drauf ausruhen. Mhm. Da ist auch ein ständiger Wandel und Wechsel drin und andere Nationen holen auf. Dann gibt es halt mal Probleme in der Nachwuchsarbeit oder wie auch immer, dann kommt wenig nach, dann haben die oben auch keinen Druck, Gas zu geben, dann wird so eine Nation vielleicht auch wieder schlechter und dafür wächst unten was nach, was plötzlich eben auch in einer Dominanz oder in einer Dichte kommt, wie jetzt bei den Schweden zum Beispiel, wo man ja auch denkt, boah, wo kommen die jetzt plötzlich alle her, so, ne? Männer wie Frauen. Aber da konnte eben sich in den letzten Jahren einfach was entwickeln. Und da finde ich immer am schlimmsten, wenn man gleich immer Doping vermutet, wenn einer einfach ein bisschen dominierender ist als die anderen. Es gibt halt auch so Phasen, da hat man einen Lauf und da weiß man auch selber gar nicht, warum das jetzt plötzlich alles so gut funktioniert. Dafür ist es auch genauso gut wie beim Foucault letztes Jahr, der wusste auch nicht, warum es jetzt nicht funktioniert.
Du bist ja, wir sind schon ganz schön weit gekommen jetzt. Du bist ja auch sozial engagiert.
Hm.
Bunte Schafe als Botschafterin unterwegs. Was machst du da genau?
Als Botschafterin natürlich erstmal vielleicht durch meine Bekanntheit oder wie auch immer erstmal Aufsehen erregen und versuchen, Leute von dem Projekt überhaupt in Kenntnis zu setzen. Also da geht es ja um sozial benachteiligte Familien. In dem Fall werden Eltern, alleinerziehende, berufstätige Eltern eingeladen, eine Woche Urlaub zu machen mit ihren Kindern. Und das ist eine tolle Aktion, wo ich dann auch selber versuche, vor Ort zu sein und mit denen ein bisschen Biathlon mache, mit denen ein bisschen Quatsch und so Sachen. Und ansonsten bin ich halt einfach dabei, wenn ich Zeit habe, ein Projekt zu unterstützen, bei einer Presse, beim Pressetermin dabei zu sein. Einfach um halt klar durch den Namen zu versuchen, einfach da ein bisschen mehr Interesse und Öffentlichkeit auf so ein Projekt zu lenken. Und ansonsten liegt es mir halt einfach dran, auch da so Sachen zu unterstützen.
Und dann machst du auch noch was mit Medienkompetenz, ne?
Ja, das...
Ja, auch ein Riesenthema für uns, weil es hat sich ja durch Smartphone-Nutzung, ich meine, so die 3,5 Stunden Bildschirmzeit, die jeder irgendwie so hat, ne, an diesen Geräten. Und
da liege ich auch drüber.
Gerade in den Medien.
Ja, aber da geht es ja einfach darum, dass die Kinder, dass man halt einfach kontrolliert und guckt, was gut für Kinder ist, was Kinder gucken können. Ich meine, ich habe ja selber zwei, aber ich sehe auch, dass das echt nicht einfach ist, weil natürlich überall die Möglichkeit besteht und schwupp ist wieder mein Handy weg, ne? Und das iPad liegt auch zu Hause. Und
mit wem machst du das zusammen?
Nee, das ist einfach nur die Anfrage mal über die Agentur und dann wurden da eben prominente Stimmen gesammelt. Also da ist jetzt auch nicht, da werde ich jetzt auch nicht regelmäßig eingebunden. Okay. Das ist jetzt so eher ja, einmalige Sachen. Ansonsten bin ich halt echt hier, also hier in der Region versuche ich halt mich auch einzubringen und ja, also generell so Kinderprojekte, da bin ich halt schon gern dabei oder packe auch einfach nur hier mit den Kindergartenkindern mal hier im Heimatland Plätzchen oder so.
Na, das kommt ja jetzt wieder, ne? Weihnachten. Ja,
genau, ich wollte vorhin schon gucken, ob ich irgendwo noch
magst du Weihnachten?
Freie Slots habe. Ich mag Weihnachten, aber mich kraut es jetzt schon wieder. Ich habe heute schon wieder im Radio gehört, dass die Leute schon Plätzchen gebacken haben und so Sachen. Das setzt mich ein bisschen unter Druck. Das ist also man hat ja eigentlich 12 Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten und
aber
plötzlich
es kommt immer wieder überraschend.
Ja, überraschend ist Weihnachten. Verdammt. Und dann denkt man hat dieses Jahr eigentlich relativ Freiraum verschafft, weil ich mache ja nur das allererste Weltcup-Wochenende. Letztes Jahr war ich ja auch noch bis 23.12. tatsächlich beim Weltcup und bin dann erst in der Nacht heimgekommen. Aber das habe ich dann auch wieder ins Positive umgekehrt und habe gedacht, naja, dann habe ich ja dieses Mal allen Grund, schon vorher die Geschenke eingepackt zu haben, was natürlich nicht funktioniert hat.
Jetzt hast du keine Ausrede mehr.
Ja, und jetzt, ja. Aber ich habe ja noch 4 Wochen.
Genau. Haben wir noch 4 Wochen Zeit und dann steht schon wieder das neue Jahr an. Vielen Dank, dass es geklappt hat heute.
Gerne.
Und ja, vielleicht hören wir uns ja dann im nächsten Jahr nochmal wieder.
Ist ja nicht mehr so lang hin.
Oder auf eine Waldpilzsuppe hier.
Das genau, aber die gibt es natürlich nur noch. Ja, die letzten Waldpilze, die hier unten Steinbacher gesammelt hat, das werden wahrscheinlich nicht mehr so viele.
Nee, jetzt ist langsam durch. Okay, vielen Dank.
Ja, gerne.